Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde bringen wir unsere regelmäßigen Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Kedarlová. Der tschechische Präsident Václav Havel hat sich am Dienstag auf der Prager Burg von den in Prag tätigen Botschaftern verabschiedet. Er bedankte sich bei ihnen für ihre Arbeit, die sie für gute Beziehungen zwischen ihrem Land und Tschechien getan hätten. Auch die Botschafter äußerten ihren Dank und gaben dem Staatsoberhaupt ein Silbertablett mit ihren Unterschriften als Geschenk. Die Vereinigten Staaten haben die Tschechische Republik um Unterstützung bei der Sicherstellung eines militärischen Angriffs auf den Irak gebeten. Das gab der tschechische Vizepremier Pavel Rychetský am Mittwoch in einem Gespräch für den Prager Radiosender Frequenz 1 bekannt. Das amerikanische Gesuch beinhaltet das ungehinderte Überfliegen des tschechischen Luftraums, die Anwesenheit ausländischer Soldaten in Tschechien sowie die weitere Abstellung der tschechischen Anti-ABS-Waffeneinheit in Kuwait und der tschechischen Soldaten in Afghanistan. Die Vereinigten Staaten haben die Tschechische Republik offiziell gebeten, die Anzahl der tschechischen Anti-ABC-Waffenexperten im Persischen Golf zu erhöhen. Die Forderung ist Bestandteil der offiziellen Anfrage der USA bezüglich der Irak-Krise. Das gab Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Donnerstag in Prag vor Journalisten bekannt. Er fügte hinzu, dass die tschechische Anti-ABC-Waffeneinheit um ca. 100 C-Waffenspezialisten verstärkt werden könnte. Premierminister, Vizepremiers, gegenwärtige und ehemalige Vorsitzende der beiden Parlamentskammern oder Befehlshaber der tschechischen Armee. Dies sind nur einige der Gäste, die am Donnerstagabend in Schloss Lani bei Prag zusammentrafen. Sie wurden von Präsident Václav Havel zu einem feierlichen Abschiedsabendessen eingeladen. Nach 13-jähriger Präsidentschaft wird Havel in knapp 4 Wochen die politische Bühne verlassen und am 2. Februar voraussichtlich seinen Nachfolger kennen. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík würde der Beteiligung der tschechischen Militäreinheiten im Irakkrieg wahrscheinlich auch ohne die vorangehende UNO-Resolution zustimmen. Laut ihm könne man jetzt schon beweisen, dass Irak Massenvernichtungswaffen herstellt. Dies sagte Verteidigungsminister Tvrdík am Donnerstag im tschechischen Fernsehen mit dem Hinweis, dass er als Verteidigungsminister nur schwer zuschauen könnte, wie Irak sich vorbereitet, diese Waffen einzusetzen. Der Chef des EU-Konvents, Valéry Giscard d'Estaing, der am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch nach Prag gekommen ist, ist am Freitag mit dem tschechischen Premier Wladimír Špidla und dem Senatschef Peter Pithart zusammengekommen. Am Nachmittag wurde Estaing vom tschechischen Präsidenten Václav Havel in Schloss Lani empfangen. Giscard d'Estaing sprach mit den tschechischen Politikern vor allem über die Arbeit des Konvents. Tschechien ist das erste EU-Kandidatenland, das der Chef des Konvents besuchte. Soweit die Wochenschau. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des Regionaljournals. Heute beginnen wir in dieser Rubrik ein neues Jahr. Wir haben aber noch einige Reste vom letzten Jahr über. Damit sind die kleinen Geschenke aus unserer vorjährigen Quizserie gemeint. Und gleich am Anfang erfahren Sie von Dagmar Kedarlová, wie er sich über diese Gewinne freuen kann. Anschließend laden wir Sie in die Euroregion Elbe-Labbe ein. Wir wünschen Ihnen nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über einen guten Empfang und gute Unterhaltung mit dem Regionaljournal von Radio Prag. Quizreihe Tschechische Inspiration, die uns fast das ganze Jahr 2002 durchbegleitet hat, haben wir schon im Dezember mit der letzten Sendung aus Český Krumlov Krumau beendet. Was uns noch übrig bleibt, sind die 3 Geschenke, die die Stadt Ihnen, unseren Hörern, widmet. Wir wollen Sie nicht bis zum Ende warten lassen und präsentieren Ihnen bereits jetzt die heutigen und letzten Gewinner. Es sind
Andreas Konopka, Thomas Lindenthal und Wolfgang Ott.
Wir gratulieren den Gewinnern recht herzlich. Und für alle, die bei der Verlosung kein Glück hatten, haben wir zum Trost einen weiteren Regionalausflug parat. Also bleiben Sie bei uns. das Jahr 2003 wird für die Tschechische Republik wahrscheinlich, je nach Ausgang des EU-Referendums, das letzte Jahr sein, in dem das Land noch außerhalb der Europäischen Union steht, und die eben erwähnte Volksabstimmung wird in den Prognosen für das gerade begonnene Jahr als das wichtigste Ereignis überhaupt bezeichnet. Wie hängt das mit den tschechischen Regionen zusammen? Beispielsweise so, dass in vielen Regionen Tschechiens, die sich mit den angrenzenden sogenannten Euro-Regionen zusammengeschlossen haben, die Zusammenarbeit bereits jetzt quasi im Stil der EU funktioniert. In so eine Region, nämlich die Euro-Region Labe-Elbe, laden wir Sie heute ein. Wie schon der Name der Euroregion besagt, liegt diese in den an die Elbe angrenzenden Gegenden. Also ganz genau gehören dazu auf der tschechischen Seite ein Teil des Bezirks Děčín-Děčín sowie Teplice-Teplice und alle Städte und Gemeinden der Bezirke Ústí nad Labem Aussig und Litoměřice-Leitmeritz. Auf der deutschen Seite der Grenze sind es dann Dresden, der Landkreis Meißen, die Sächsische Schweiz und der Landkreis Weißeritz. Näheres zur Gründung der Euroregion sagte uns ihr tschechischer Chef, denn es gibt freilich auch noch einen auf der deutschen Seite, Herr Wladimír Lipský.
Region Elbe-Labe vznikl v roce 1992 a už od počátku měl vlastně hlavní cíl podpora přeshraniční.
Die Euroregion wurde im Jahre 1992 gegründet und schon von Anfang an hatten wir als Hauptziel die Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, weil diese vor 1989 unerwünscht war. Im Jahre 1992 sind Vertreter der Städte und Gemeinden in der ganzen Region zusammengekommen und gründeten die Euroregion Labe-Elbe. Ähnlich war es im ganzen tschechisch-deutschen Grenzgebiet und seitdem versuchen die Euroregionen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit behilflich zu sein. Es klingt sehr allgemein, aber der Wirkungskreis der Euroregionen ist wirklich breit gefächert, auch wenn es, was die Zahl der Angestellten betrifft, keine großen Organisationen sind. Unsere Mitglieder sind Städte und Gemeinden, die ein breites Wirkungsfeld haben und daher überträgt sich das auch auf die Regionen.
Die Zusammenarbeit verläuft in den verschiedensten Bereichen erfolgreich. Einer von ihnen ist das Schulwesen. In Tschechien wird dieser Bereich in das FAIR-CBC-Programm eingeschlossen und ein ähnliches Programm namens Interreg gibt es für die deutsche Seite. Auch ein bilinguales Gymnasium ist Herrn Lipský zufolge ein großer Erfolg.
Školáky na německé straně byl vytvořen nebo vzniklo binacionální.
Für die Schüler wurde in Deutschland ein binationales Gymnasium geschaffen, wo tschechische und deutsche Kinder in beiden Landessprachen je nach Fach unterrichtet werden. Das Gymnasium hat jetzt ein eigenes Internat. Es ist eines unserer Hauptprojekte, die wir ins Leben gerufen haben. Jedes Jahr werden dort Schüler aus Tschechien aufgenommen. Und dieses Jahr haben die ersten Schüler, die ihre gesamte Schulzeit dort absolvierten, ihr Abitur abgelegt. Also ein erster Erfolg.
Ein Abkommen zwischen beiden Ländern sichert den Schülern, dass ihnen das Abitur in ihren Ländern anerkannt wird. Die Region Labe-Elbe ist auch ein beliebtes Reiseziel. Diejenigen von Ihnen, die sie bereits besucht haben, werden vielleicht schon vom sogenannten Kulturpass gehört haben. Was das ist, erklärte uns Herr Lipský wie folgt.
Der Kulturpass ist ein weiterer Erfolg unserer Region. Er ist vor allem auf die tschechischen Touristen ausgerichtet, die in die deutschen, also sächsischen Teile fahren. Diese bekommen den Pass für 30 Kronen in jeder Informationsstelle auf tschechischem Gebiet. Der Pass gewährt dem Besitzer circa in 80 Objekten gewisse Ermäßigungen. Die attraktivsten davon sind sicher in Dresden, wie der Zwinger etc.
In der Euroregion wurde auch eine Wasserstrecke befahrbar gemacht. Die Wiederaufnahme des Fährbetriebs war eines der Projekte, die den Worten Herrn Lipský zufolge die Euroregion Labe-Elbe durchgesetzt hat.
Je to vlastně přívoz, který je přímo na hranicích, takže na jedné straně nasedáte na německé straně a na druhé straně vystupujete.
Es ist eine Strecke, die direkt an der Grenze liegt. Also Sie steigen auf der einen Seite der Grenze ein und auf der anderen steigen Sie aus. Trotz gewisser Schwierigkeiten wurde sie wieder in Betrieb genommen und seit längerer Zeit werden hier Touristen befördert. Und auch jetzt funktioniert es nach den Überschwemmungen wieder wie früher.
Worin bestanden denn vor den Überschwemmungen die Probleme für eine Wiederaufnahme? Darauf antwortet Herr Lipsky lächelnd.
Ty potíže samozřejmě spočívaly v tom, že zaprvé na německé straně měli potíže v tom,
Die Schwierigkeiten bestanden darin, dass laut den deutschen Vorschriften der Betreiber bereits Erfahrungen mit dem Schiffsverkehr haben soll. Und dies hatte der Betreiber nicht, weil es eine ganz neue Angelegenheit war. In Tschechien wiederum bestanden die Vorschriften im Besitz der anliegenden Landesteile. Aber alles wurde gelöst. Und es ist das hier eine sehr beliebte und oft genutzte touristische Attraktion, auch deshalb, weil dort ein Radweg führt.
Wenn ich aufs Gründungsdatum der Euroregion schaue, 1992, denke ich, dass dies auch eine Zeit wäre, um Bilanz zu ziehen. Und so war es auch. Die Region hat dieses 10-jährige Jubiläum sogar gefeiert.
Wir haben im Juni das 10-jährige Jubiläum gefeiert und sogar ein kleines Fest für die Mitglieder der Region veranstaltet. Eine Bilanz? Ja, man könnte sagen, dass diese Zusammenarbeit sehr bereichernd war. An die 600 Projekte wurden durchgeführt, dank des Geldes der Europäischen Union, die dafür die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stellt. Was die Bürger betrifft, gab es beispielsweise bei uns 3 Grenzübergänge, heute haben wir 13 und der Trend ist weiter steigend. Wir wollen neue öffnen. Vorschläge haben wir von den Touristen selbst, zum Beispiel für den Wintertourismus, die beim Langlaufen genutzt werden könnten. Also die Annäherung der Bürger auf beiden Seiten ist deutlich bemerkbar und ich glaube, dass es auch so weitergehen wird.
Heute stehen wir praktisch noch am Beginn des Jahres und es bot sich die Frage an, ob eine besondere Veranstaltung geplant ist, zu der Herr Lipsky Sie, verehrte Damen und Herren, gern einladen möchte. Hierzu seine Antwort.
Ja, wie řekl, že ne jednu akci plánujeme.
Ich würde sagen, die Einladung gilt nicht für eine besondere Veranstaltung, sondern für viele. Und diese werden in unserem Kultur- und Sportkalender, der 4-mal jährlich verlegt wird und in den sich der Interessierte seine Veranstaltung aussuchen kann, veröffentlicht. Also nur eine zu nennen, fände ich unfair. Daher unser Kalender, in dem jeder für sich das Interessanteste aussuchen kann.
Dieser Kalender sollte bei allen Informationszentren der Euregion erhältlich sein oder man kann ihn direkt in Usti, Aussig oder Pirna schriftlich anfordern. Er wird Ihnen auch mit dem Katalog zugesandt. Für alle, die sich im Internet weiter informieren wollen, stehen die folgenden Internetseiten zur Verfügung.
www.euroregion-labbe.cz
Das war das Regionaljournal auf den Wellen von Radio Prag. Am Mikrofon war mit Ihnen
Gerald Schubert
und Dagmar Kemerlova. Ein Bibelmuseum soll es künftig auch im Haus der Bibel geben, das voriges Jahr von der tschechischen Bibelgesellschaft im Prager Stadtteil Kobylisy eröffnet wurde. In das neue Gebäude lädt sie Martina Schneibergová im folgenden Spaziergang durch Prag ein.
Spaziergang durch Prag.
Die Tätigkeit der einstigen tschechoslowakischen Bibelgesellschaft wurde im Jahre 1953 mit Gewalt abgebrochen. Ihre Arbeit konnte sie erst nach fast 40 Jahren nach der Wende von 1989 wieder aufnehmen. Seit einigen Monaten hat die Tschechische Bibelgesellschaft in einem neuen Gebäude ihren Sitz, in dem Haus der Bibel in Prag-Kobylisy, wo mit der Zeit auch eine Art Museum der Bibel entstehen soll. Durch das Haus der Bibel führte mich der Hausherr, der Präsident der Tschechischen Bibelgesellschaft, Dr. Jiří Lukl. Im Herbst des vergangenen Jahres wurde in Prag endlich das Haus der Bibel eröffnet. Wie entstand überhaupt dieser Gedanke? Wie lange wurde das vorbereitet?
Ja, das haben wir eigentlich schon in der Mitte der 90er Jahre mit dieser Gedanke gekommen, weil wir hatten unsere Büros in verschiedenen Gebäuden in Prag und wir dachten, es wäre gut, wenn alles unter einem Dach ist. Und deswegen haben wir ein des Landes hier gekauft in Prag, Kobylisy und dann zweite wichtige Sache war eigentlich das Geld dazu bekommen und das haben wir von den Vereinigten Bibelgesellschaften einen Kredit bekommen. Etwas haben wir auch selbst natürlich gespart schon seit einigen Jahren und endlich konnten wir im Februar 2001 mit dem Bau anfangen.
Das Haus wurde feierlich im September des vergangenen Jahres geweiht oder eröffnet.
Geöffnet, ja. Wir sind hier im September, Anfang September, in dieses Haus gekommen. Und natürlich eine Sache ist, in ein neues Haus einziehen. Und dann zweite Sache ist, es lebendig zu machen. Und das dauert noch immer. Das dauert einige Monate eigentlich.
Was alles wird in diesem Haus untergebracht und was bieten Sie der Öffentlichkeit, den Besuchern zum Beispiel?
Im Eingang ist eine christliche Buchhandlung, überwiegend mit den Bibeln, tschechische Bibel und dann Bibel in verschiedenen Sprachen und die der Bibel verbundenen Literatur. Und in dem Eintrittsraum auf der linken Seite wollen wir auch in der Zukunft, wenn wir Geld dazu haben, eine Bibelausstellung vorbereiten. Generell über die Bibel, wie ist die Bibel entstanden? Und dann ein Teil der Ausstellung soll auch über die Bibel in unserem Land etwas sagen und zeigen.
Kann man das also als ein Museum der Bibel, ja, der Bibelgeschichte verstehen?
Das ist wahrscheinlich das Richtige. Da haben wir ein Lager unter der Erde und auch Garage. Und dann im ersten Stock sind die Büros und unter dem Dach dann auch zwei kleine Wohnungen.
Gibt es hier auch eine Bibliothek?
Ja, Bibliothek, das auch. Hier haben wir schon einige tausende Bibeln in verschiedenen Sprachen. Ja, wir wollen hier auch verschiedene Bibellexikons und dann die Kommentare zu den biblischen Büchern sammeln, sodass es ein Studienzentrum oder Arbeitszentrum für die zukünftige Bibelübersetzer dient.
Wenden sich an Sie schon jetzt Menschen von der Öffentlichkeit, was? Studenten oder so?
Es ist so, wie ich gesagt habe, wir arbeiten noch nicht hundertprozentig hier. Wir haben unsere Pläne, unsere Idee, was wir hier entfalten wollen. Aber Studenten, Theologiestudenten, die kommen schon und die suchen hier schon etwas. Und wir dienen eigentlich auch den Theologiestudenten mit der Studienliteratur, wie die biblische Texte in hebräischer, griechischer, lateinischer Sprache. Und die wissen über uns.
Als ich mir die vielen fremdsprachigen Bände in der Bibliothek des Hauses anschaute, fragte Dr. Lukl nach den ausländischen Partnern der Bibelgesellschaft.
Ja, die Vereinigten Bibelgesellschaften, das ist nun eine internationale Organisation in den 135 Ländern der Welt. Da sind unsere Kollegen und Freunde in verschiedenen Ländern, besonders hier in Mitteleuropa. Dann in unserem Land, wir arbeiten mit den Kirchen zusammen. Wir verstehen uns als Service für die Kirchen. Und dann, wir wollen natürlich, dass alle Leute Zutritt zu der Bibel haben. Und das ist unsere Idee. Dann in der Zukunft wollen wir auch der Öffentlichkeit mit der Bibelausstellung oder mit dem Bibelmuseum dienen. Wir denken besonders an die Kinder, Schulkinder und Studenten, herkommen können und etwas über die Bibel erfahren.
Die Kenntnisse über die Bibel überhaupt sind wahrscheinlich
sehr schwach. Das ist unsere Erfahrung. Nicht nur in unserem Land, in unseren Gesellschaften, das ist auch in unseren, leider, auch in unseren Kirchen. Ich reise ziemlich oft. Ich bekomme Einladungen in verschiedenen Kirchen, Gemeinden und so. Und das weiß ich, welche Fragen die Leute stellen. Die sind sehr, sehr einfache Fragen.
Ich weiß, dass es kaum in ihren Kräften liegt, so viel nachzuholen, aber trotzdem bemüht sich die biblische Gesellschaft darum, irgendwie die Kenntnisse über die Bibel mehr zu erweitern, auch in der Öffentlichkeit? Oder ist es schon zu viel?
Wahrscheinlich ist es zu viel. In der Zukunft möchten wir es, wie wir denken und suchen, die Formen oder die Möglichkeiten, wie können wir so auch der Öffentlichkeit mehr dienen. Aber wie gesagt, wir dienen den Kirchen und das ist wahrscheinlich auch die Aufgabe der Kirchen.
Meine Frage nach den Kontakten zur Deutschen Bibelgesellschaft antwortete Jiří Lukl.
Wir sind mit der Deutschen Bibelgesellschaft verbunden schon seit vielen Jahren, schon mindestens 15 oder auch mehr. Mein Vorgänger hat mit ihnen auch zusammengearbeitet. Damals war es mit der Evangelischen Hauptbibelgesellschaft in Berlin und auch mit Stuttgart. Und in Stuttgart, dort war auch Europäisches Produktionsfonds, sodass ich war dort so zweimal im Jahr zu Besuch und sie haben uns auch im Anfang unterstützt. Von der Bibelgesellschaft, von der Deutschen Bibelgesellschaft, bekommen wir immer neue Ideen, Inspiration für unsere Arbeit und die Hilfe und die Erfahrungen, die die Deutsche Bibelgesellschaft hat, die helfen uns. Das ist eigentlich auch eine große Hilfe für unsere Arbeit hier, weil in Deutschland die Bibelarbeit hat schon seit vielen Jahren eine lange Tradition.
Sie selbst unterrichten auch, Sie hatten auch Vorträge.
Ich lehre in einem theologischen Seminar zwei Fächer eigentlich. Die biblische Interpretation, das ist für Studenten, die Pastoralpflege studieren, das heißt, die kennen keine alte biblische Sprachen. Und dann für die Theologie-Studenten, dort lehre ich biblische Exegese des Neuen Testaments. Griechisch.
Ihre Gesellschaft gibt auch Bücher heraus, auch Bibel heraus?
Ja, natürlich. Tschechische Bibeln in verschiedenen Formaten. Zwei Bibelübersetzungen, das ist die alte Kraljice-Bibel, das ist etwas wie in Deutschland die Luther-Bibel und dann die neue ökumenische Bibelübersetzung in verschiedenen Formaten und Formen.
Sonst beteiligen Sie sich auch an der Verbreitung der Bibel in der Welt überhaupt nicht, wahr?
In der Welt auch. Wir vorbereiten verschiedene missionarische Projekte und an den praktisch alle Kirchen teilnehmen. Und das macht uns auch Freude, weil bei diesen Gelegenheiten Christen von allen Kirchen in unserem Land nehmen teil an oder unterstützen Bibeln für verschiedene Länder. Zum Beispiel, wir haben für Rumänien von einigen Jahren 25.000 Bibeln in rumänischer Sprache hier gedruckt und dort geschickt. Oder für Georgien, Armenien, jetzt in den letzten Jahren, das waren die Hauptprojekte für China oder Indien oder Kenia.
Wie viele Mitarbeiter hat eigentlich das Haus der Bibel?
Wir sind 11 und das ist, würde ich sagen, Optimum.
Und was würden Sie sich wünschen für die Zukunft, für die Tätigkeit dieses Hauses?
Ja, das ist eigentlich, was unser Ziel ist, dass immer mehr und mehr Leute über die Bibel etwas lernen, entdecken, dass es eigentlich ein lebendiges Buch ist, das auch den Leuten helfen kann. Oh,
Damit ist der heutige Spaziergang durch das Haus der Bibel in Prag beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Und das war's, liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung von Radio Prag. Aus dem Studio verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.